Sarah Wagenknecht, Reichtum ohne Gier, wie wir uns vor dem Kapitalismus retten. Als deine Eltern so alt waren wie du jetzt, hatten sie vielleicht schon ein Eigenheim und ein Auto und sind einmal im Jahr in Urlaub gefahren. Und du? Sitzt vielleicht gerade in der U-Bahn auf dem Weg zu einem interessanten, aber unterbezahlten und befristeten Job, suchst als Kreativer oder Selbstständiger nach dem nächsten spannenden, aber leider unsicheren Projekt oder fragst dich, wann du die Überstunden deiner 60-Stunden-Woche endlich mal abbauen kannst, anstatt noch mehr davon anzuhäufen. Der Gedanke an eine Eigentumswohnung oder eine private Altersvorsorge entlockt dir im günstigsten Fall nur ein müdes Lächeln. Im schlechtesten Fall löst er eine kleine Panikattacke aus. Falls wir damit ins Schwarze getroffen haben, ist das kein Zufall. Finanziell gesehen geht es der Generation der aktuell Berufstätigen nämlich um einiges schlechter als der ihrer Eltern. Die soziale Ungleichheit wächst unaufhörlich. Superreiche verdienen jedes Jahr allein durch Zinsen so viel Geld, dass sie es niemals ausgeben können, während selbst in Europa immer mehr Menschen jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Die promovierte Volkswirtin Sarah Wagenknecht hat das hiesige Wirtschafts- und Finanzsystem genau unter die Lupe genommen. Die Blinks zu ihrem Buch »Reichtum ohne Gier« beleuchten, warum die Ungerechtigkeit bei uns vorprogrammiert ist und welche Folgen das für unsere Wirtschaft hat. Blink Nummer 1: Kapitalismus und Liberalismus führen zu sozialer Ungerechtigkeit. Wir haben es alle schon gelesen oder gehört. Die Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft klafft immer weiter auseinander. Und dafür gibt es einen Grund. Das System privatisiert die Gewinne und wälzt Risiken und Verluste auf die Allgemeinheit ab. Geld wird von unten nach oben verteilt. Wie das genau funktioniert? Reiche und Superreiche behalten ihre Gewinne für sich, während sie für Verluste meistens andere einstehen lassen. Wer ein Unternehmen gegen die Wand fährt, haftet dafür nicht mit seinem privaten Vermögen. Denken wir nur an die Pleiten von Karstadt und Schlecker. Es ist nicht bekannt, dass einer der ehemaligen Eigentümer dieser Unternehmen beim Jobcenter vorstellig wurde. Dieses Schicksal traf nur die Angestellten. Noch weniger Risiko gehen die Finanzinstitute ein. Wenn sie pleite gehen, springt der Staat ein. Sie behalten ihre Gewinne, wälzen die Verluste jedoch auf die Allgemeinheit ab, denn sie sind ja systemrelevant. Seit den 80er Jahren schlägt die Politik immer wieder in die gleiche liberale Kerbe und verschlimmert die Situation dadurch noch weiter. Die ergriffenen Maßnahmen bewegen sich vor allem in drei Bereichen. Erstens sorgt sie für eine Deregulierung der Märkte. Das bedeutet weniger Vorschriften für den Finanzsektor, schwächere Kartellgesetze und Steuervergünstigungen sowie Schlupflöcher für Unternehmen. Zweitens werden die Arbeitnehmerrechte beschnitten, wo es nur geht. Dazu zählen Leiharbeit, Befristung und Lohndumping. Drittens werden öffentliche Güter wie Wasser, Transport, Post, Telekom, Strom und sogar Krankenhäuser und Bildung zunehmend privatisiert. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die soziale Ungleichheit wächst. Vorteile für die Bürger haben sie hingegen kaum gebracht. Das ist ungerecht. Trotzdem können sich die wenigsten Menschen heute noch ein Leben ohne Kapitalismus vorstellen. Das liegt daran, dass sie an ein kapitalistisches Märchen glauben, das du im nächsten Blink kennenlernst. Blink Nummer 2: Der Kapitalismus zerstört unsere Werte, indem er uns zu Einzelkämpfern macht. Die Formel lautet: Kapitalismus belohnt Leistung und Anstrengung und führt deswegen zu Dynamik, Wachstum und Wohlstand. Doch dabei handelt es sich nicht um ein Naturgesetz, sondern um ein Märchen. Wohlstand ist nicht die einzige Motivation, die Menschen dazu bewegt, Leistungen zu erbringen. Menschen sind soziale Wesen. Wer reich, aber einsam ist, wird auch nicht glücklich. Daraus folgt, dass sich Menschen auch anstrengen, um Anerkennung und Zuneigung zu erhalten. Der Homo economicus, mit dem die volkswirtschaftlichen Lehrbücher arbeiten, ist ein falsches und vereinfachtes Bild. Dass Menschen nicht immer nur das absolute Minimum an nötiger Arbeit erbringen, stellen zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr und ehrenamtliches Engagement unter Beweis. In unserem System werden Egoismus, Gier und soziale Ignoranz belohnt. Sie gelten sogar als Grundlage für gesellschaftlichen Wohlstand. Viel sinnvoller wäre es, auf eine solidarische Gesellschaft und Eigenmotivation zu setzen, um die Welt gerechter zu gestalten. Jeder Mensch neigt zu kooperativem Verhalten. Er verliert diese natürliche Eigenschaft jedoch, wenn er enttäuscht wird. Dieser Mechanismus lässt sich bereits im Kindergarten beobachten. Wer an seinem ersten Tag die mitgebrachte Milchschnitte teilt, gewinnt entweder einen Freund fürs Leben oder wird enttäuscht. So geht das Vertrauen in die Mitmenschen sukzessive verloren. Besonders drastisch verläuft diese Entwicklung, wenn die soziale Ungleichheit groß ist. Das fanden auch die britischen Sozialforscher Richard Wilkinson und Kate Pickett in einer länderübergreifenden Studie heraus. Je größer die Ungleichheit, desto weniger vertrauen die Menschen einander. Das kapitalistische System sorgt nicht nur dafür, dass wir in einer Ellenbogengesellschaft leben, sondern hemmt vermutlich auch noch deine Innovationskraft. Blink Nummer 3. Das kapitalistische System verhindert Innovationen, die uns wirklich weiterbringen. Ein weiteres Argument für den Kapitalismus lautet, dass er den Erfindergeist anspornt. Wer mit einer tollen Idee zum Millionär werden kann, strengt eben sein Köpfchen an. Aber entspricht das auch der Realität? Einer der Gründe, warum es heutzutage keine bahnbrechenden Innovationen mehr gibt, sind Patente. Immer öfter werden Patente angemeldet, um Innovationen zu verhindern, weil sie Unternehmen schaden könnten. So werden auch Medikamente durch Patente geschützt. Ist ein Produkt patentiert, kann es von konkurrierenden Unternehmen nicht weiterentwickelt werden. Kleine und mittlere Unternehmen hingegen schützen ihre Erfindungen fast nie durch Patente, weil das Verfahren zu aufwendig und zu teuer ist. Sie stellen unter Beweis, dass unternehmerischer Erfolg auch ohne den Schutz durch Patente möglich ist. Grundsätzlich wird Forschung heutzutage zu stark von Unternehmen und zu wenig vom Staat betrieben. Forschungsprojekte, die im unternehmerischen Kontext angesiedelt sind, bringen eine andere Art von Innovationen hervor als staatliche. Wirkliche Entdeckungen wie der Suchalgorithmus von Google, künstliche Intelligenz oder das Internet gehen meist auf staatliche Forschung zurück. Private Unternehmen verwenden Innovationen meist im finanziellen Eigeninteresse. Unternehmen können auch erfinderisch sein, ihre innovativen Beiträge fallen jedoch eher vorsichtig aus, da sie das Risiko scheuen und ihren Aktionären schnelle und sichere Profite versprechen. Aus diesem Grund begnügen sich Unternehmen damit, ein Auto auf den Markt zu bringen, das nur 5 statt 6 Liter Benzin verbraucht oder tierversuchsfreie Kosmetik. So wird vielleicht das Markenimage verbessert, nicht aber das Leben der Menschen. Großen Erfindungsgeist legen Unternehmen dafür bei der sogenannten geplanten Obsoleszenz an den Tag. Dass der Drucker nach 10.000 Seiten plötzlich langsamer druckt und der Handyakku nach einem Jahr den Geist aufgibt, ist kein blöder Zufall, sondern so von den Herstellern vorgesehen, um die Nachfrage nach ihren Produkten künstlich aufrechtzuerhalten. Ist das die Art von Innovation, die wir brauchen? Blink Nummer 4. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befanden wir uns dank eines starken Sozialstaats auf dem Weg in eine gerechtere Gesellschaft. Befürworter des Kapitalismus verweisen gerne auf das Wirtschaftswunder als Beweis für den Erfolg einer kapitalistischen Ordnung. Doch auch das ist eine Fehleinschätzung. Es stimmt zwar, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Wohlstand wuchs und die soziale Mobilität zunahm. Viele Menschen erlebten eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. Sie konnten sich Kühlschränke, Fernseher und Autos leisten und vielen gelang es, aus der Unterschicht in die obere Mittelschicht aufzusteigen. Bis ganz oben schaffte es jedoch kaum jemand. In den obersten Rängen der Gesellschaft zählte Herkunft schon immer mehr als Talent. Das gilt bis heute. 92% der Vorstandsvorsitzenden der 100 größten Unternehmen entstammen dem Großbürgertum und ihre Familien gehören schon seit Jahrhunderten zu den reichsten 5% der Bevölkerung. Der steigende Wohlstand der Bevölkerung war allerdings nicht der Verdienst des Kapitalismus, sondern der eines starken Sozialstaats, der den Kapitalismus in seine Schranken wies. Bildung wurde demokratisiert und Arbeitnehmer hatten sich zahlreiche Rechte erkämpft. Im Zuge der 80er Jahre begann eine liberale Politik, alle Fortschritte wieder rückgängig zu machen. Seitdem werden Arbeitnehmerrechte beschnitten und große Unternehmen hofiert, wo es nur möglich ist. Dazu beigetragen hat unter anderem auch die Privatisierung öffentlicher Bereiche wie der Post oder der Bahn. Heute erhalten die Angestellten niedrigere Löhne, die Preise der Angebote werden zunehmend teurer und verlieren an Qualität. So werden Arbeitnehmer und Kunden benachteiligt, während die wenigen Eigentümer, die ganz oben auf der Kapitalpyramide sitzen, große Gewinne davontragen. Selbst Bildungseinrichtungen werden zunehmend privatisiert, was zur Folge hat, dass nur diejenigen in den Genuss einer guten Ausbildung kommen, die es sich leisten können. Wer ungebildet ist, hat nicht nur schlechtere Aufstiegschancen, sondern ist zudem auch nicht in der Lage, die vorherrschenden Ausbeutungsverhältnisse zu durchschauen. Blink Nummer 5. Moderne Märkte haben nur wenige Teilnehmer. Ein weiteres Märchen des Kapitalismus ist der freie Wettbewerb. Dieser funktioniere nur auf einem freien Markt, so die Annahme. In Wirklichkeit gibt es keinen Markt, auf dem ein freier Wettbewerb möglich ist. Der kapitalistische Markt ist ein Oligopol, ein Markt, auf dem nur wenige Anbieter aktiv sind. Nur in wenigen Fällen können wir zwischen vielen Anbietern wählen. Denken wir nur einmal an unseren Alltag. Wie viele Supermärkte befinden sich in erreichbarer Nähe? Kaisers, Kaufland, Edeka, vier große Ketten erwirtschaften 85% des Umsatzes. Unter wie vielen Handyanbietern können wir auswählen? Wie viele Computerbetriebssysteme stehen uns zur Verfügung? Internationale Konzerne wachsen kontinuierlich. Mittlerweile spielt sich ein Drittel des Welthandels innerhalb einzelner Konzerne ab und ein weiteres Drittel zwischen den großen multinationalen Konzernen. Verbraucher und Märkte spielen dabei nur noch eine Nebenrolle. Natürlich nutzen die großen Konzerne ihre Macht aus, schließen sich zu Kartellen zusammen und sehen keine Notwendigkeit, Innovationen auf den Markt zu bringen. Neben den Oligopolen bestehen zahlreiche Monopole. Vor allem Märkte, die Netzwerkeffekte hervorbringen, tendieren zur Monopolbildung. Ein Netzwerkeffekt tritt auf, wenn für den Produktvertrieb eine teure Infrastruktur nötig ist. Wenn diese erst einmal vorhanden ist, verursacht die Hinzunahme eines zusätzlichen Produktes keine weiteren Kosten. Das ist zum Beispiel bei Eisenbahnen der Fall. Ein Schienennetz zu bauen und Züge anzuschaffen, ist ein kostspieliges Unterfangen. Doch wenn diese erst einmal rollen, kostet die Beförderung eines zusätzlichen Passagiers das Unternehmen fast nichts. Der Netzwerkeffekt erschwert Konkurrenten den Zugang zum Markt. Wer einmal eine Infrastruktur aufgebaut hat, hat hier einen gewaltigen Vorteil. Ein weiteres Beispiel sind digitale Technologien. Es ist teuer und kompliziert, eine neue Software zu entwickeln. Doch ist sie erst einmal da, verursachen Neukunden keine Kosten, sondern bringen nur noch Gewinne ein. Der Staat sollte gegen Oligopole und Monopole vorgehen, um einen freien Wettbewerb zu ermöglichen. Blink Nummer 6. Gute Bildung, soziale Mobilität und staatliche Forschung schaffen Wohlstand für alle. Wir stellen fest, das kapitalistische System bringt ausschließlich Ungerechtigkeiten und Nachteile mit sich. Welche Verbesserungen ließen sich vornehmen? Deutschland ist schließlich eine Demokratie, in der Bürger die Wirtschaftsordnung mitgestalten können. Beginnen wir mit einer grundsätzlichen Frage. Welche Strukturen müssen gefördert werden, um gesellschaftlichen Wohlstand zu garantieren? Einerseits braucht es inklusive Institutionen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat sich gezeigt, dass eine Gesellschaft und ihre Wirtschaftsordnung besonders erfolgreich sind, wenn Institutionen inklusiv gestaltet sind. Das heißt, wenn jeder entsprechend seiner Talente und Fähigkeiten verantwortungsvolle Positionen einnehmen und Entscheidungen treffen kann. Eine Gesellschaft, in der jeder Physiker werden kann, wird bessere Physiker hervorbringen als eine Gesellschaft, in der nur ein exklusiver Personenkreis rechnen lernt. Wäre Einstein in einem Land geboren worden, in dem er keinen Zugang zur Schulbildung gehabt hätte, gäbe es heute vielleicht keine Relativitätstheorie. Eine Gesellschaft mit guter Bildung und sozialer Mobilität bringt innovativere Menschen und Ideen hervor. Und Innovationen schaffen Wohlstand, denn sie sparen Zeit, Geld und Arbeit. Wie wir bereits erfahren haben, werden die großen Innovationen selten von kapitalistischen Unternehmen entwickelt, sondern gehen meist auf staatliche Initiativen zurück. Um mehr Innovation zu ermöglichen, sollte der Staat den Patentschutz abschaffen. In den USA würden jährlich 140 Milliarden Dollar eingespart werden, wenn Medikamente nicht patentiert wären. Demgegenüber stünden 30 Milliarden Dollar, die der Staat zusätzlich in Forschung investieren müsste. Unter anderem hätte das den willkommenen Nebeneffekt, dass mehr Energie in die Erforschung der gefährlichsten Krankheiten fließen würde, statt in diejenigen, die den größten Profit versprechen. Gute Bildung, soziale Mobilität und staatliche Forschung sind also der Garant für mehr Wohlstand. Nur muss dieser dann auch sinnvoll verteilt und eingesetzt werden. Blink Nummer 7. Unser Wohlstand sollte nicht am BIP gemessen werden. Soziale Mobilität und freies Wissen schaffen mehr Wohlstand für alle. Wohlstand sollte allerdings nicht am Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, gemessen werden, denn er ist kein geeigneter Maßstab. Ein ausufernder Finanzsektor, Rüstungsgeschäfte und wachsender Medikamentenkonsum treiben das BIP in die Höhe, führen aber nicht dazu, dass es uns gut geht. Eher im Gegenteil. So ist es auch möglich, dass das BIP eines Landes steigt, während die Armut gleichzeitig zunimmt. Es ist sinnlos, das BIP durch eine erhöhte Warenproduktion in die Höhe zu treiben. Stattdessen sollte Wohlstand gerecht verteilt und in soziale Programme investiert werden. Indikatoren für Wohlstand sollten Fairness, Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit sein, auch wenn diese Faktoren schwierig zu messen sind. Die zwanghafte Orientierung am BIP und Profit führen weiterhin dazu, dass an den falschen Ecken und Enden gespart wird. Genauso wie Wirtschaftswachstum ist auch Sparen nicht immer förderlich. Zwei Wissenschaftler aus Oxford stellten die Prognose auf, dass in den USA bis 2033 ganze 47% aller Berufe durch Automatisierung und Computer obsolet werden. Im kapitalistischen System würden die betroffenen Arbeitskräfte einfach eingespart, das heißt arbeitslos. So hindert der Kapitalismus sie daran, am Fortschritt teilzuhaben. Es gibt viele andere Formen der Ersparnis, die unsere Gesellschaft nicht reicher, sondern ärmer machen. Ein paar Zentimeter weniger für Legehennen und größere Ernteerträge durch den exzessiven Gebrauch von Kunstdünger und Pestiziden. Ein weiteres Beispiel ist das Lohndumping in Erziehungs- und Pflegeberufen. Statt an einem trügerischen Wachstumsgedanken festzuhalten, sollten wir die Ideen fördern, die von gesellschaftlichem Nutzen sind und dafür sorgen, dass Wohlstand gerecht verteilt wird. Blink Nummer 8. Gemeinwohlbanken ermöglichen ein gerechteres Finanzsystem. Das klingt ja alles schön und gut, aber wie gelangen wir zu einer solchen Wirtschaftsordnung, die sozial gerecht und innovativ ist und zugleich Wohlstand schafft? Dazu bedarf es neuer Organisationsformen in zwei Bereichen, im Bankenwesen und in der Unternehmenswelt. Eine geeignete Form für ein gerechteres Finanzsystem sind sogenannte Gemeinwohlbanken. Sie verfügen über einen hohen Anteil an Eigenkapital, sodass sie nicht unbegrenzt Geld verleihen und aus dem Nichts erschaffen können. Damit lassen sich Kreditblasen vorbeugen, die langfristig Krisen auslösen können. Heute haben nur noch 2% der weltweiten Finanztransaktionen überhaupt einen Bezug zur Realwirtschaft, also zum Handel mit echten Gütern. In 98% der Transaktionen geht es um Finanzprodukte, also immaterielle Güter. Das bringt keinen Nutzen und birgt große Gefahren. Geld ist ein öffentliches Gut und soll von Banken bereitgestellt werden. Genau wie bei Wasser, Krankenhäusern oder Universitäten ist eine Privatisierung hier nicht gerechtfertigt. Gemeinwohl- und Genossenschaftsbanken gehören ihren Angestellten und Kunden. Niemand ist dazu berechtigt, eigenmächtig Gewinne abzuschöpfen. Stattdessen können auf Grundlage von gemeinsamen Beschlüssen Kredite an soziale Projekte vergeben werden. Die bestehenden Banken könnten in einem unkomplizierten Verfahren in Gemeinwohlbanken umgewandelt werden. Dazu müssten sie zunächst in Abteilungen aufgespalten und Spekulationen und Immobilien zu privaten Unternehmen umgeformt werden. Das Kerngeschäft, das Konten und Kredite umfasst, wird in eine neue, kleinere Bank überführt. Durch eine solche Umstrukturierung wäre ausgeschlossen, dass der Staat oder die Sparer für Verluste in anderen Geschäftsbereichen haften müssen. Banken sollten vor die Wahl gestellt werden, ob sie privatwirtschaftlich fortbestehen oder in eine Genossenschaftsbank umgewandelt werden wollen. Für privatwirtschaftliche Banken gelten die gleichen Spielregeln wie für andere Unternehmen. Sie dürfen kein elektronisches Geld schöpfen, erhalten keine Kredite von der Zentralbank und werden im Falle einer Insolvenz nicht vom Staat gerettet. Dass eine solche Umstrukturierung funktioniert, hat Island unter Beweis gestellt. Nach der Finanzkrise 2008 reformierte es sein Finanzsystem nach diesem Prinzip. Blink Nummer 9. Es gibt zahlreiche sozial gerechte Unternehmensformen, die wir unterstützen sollten. Wenn der ausufernde Finanzsektor erst einmal gebändigt ist, ist eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes garantiert. Des Weiteren muss verhindert werden, dass Konzerne ihre Gewinne von unten nach oben verteilen. Zum Glück stehen uns zahlreiche Unternehmensformen zur Verfügung, die gerechter funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel Unternehmen in Stiftungshand. Je nach Satzung kann eine Stiftung vorschreiben, dass ein Teil des erwirtschafteten Gewinns investiert oder für höhere Gehälter oder Neueinstellungen verwendet werden muss. Das ist vor allem bei gemeinnützigen Stiftungen der Fall. Diese Form ist auch für große Unternehmen geeignet. Die Carl Zeiss Stiftung gilt als erfolgreiches Beispiel für ein solches Modell. Kleine Unternehmen können als Personengesellschaft geführt werden. Diese Form unterscheidet sich maßgeblich von einer GmbH. Bei einer GmbH streicht der Eigentümer alle Gewinne ein, haftet bei Verlusten allerdings nur so weit, wie er anfänglich eingezahlt hatte. Das ist ungerecht. Personengesellschaften bieten zwar die vollen Gewinne, der Eigentümer muss jedoch mit seinem Gesamtvermögen für Verluste einstehen. Größere Unternehmen können als Mitarbeitergesellschaften oder öffentliche Gesellschaften geführt werden. Eine Mitarbeitergesellschaft gehört ihren Mitarbeitern. Sie selbst bestimmen, wie der Profit eingesetzt werden soll. Dadurch gewinnt das Unternehmen eine langfristige Perspektive. Schließlich sind die Mitarbeiter daran interessiert, ihre Arbeitsplätze zu behalten. Sobald das Unternehmen eine kritische Größe erreicht, sollte auch die Öffentlichkeit ein Recht auf Mitsprache haben. Bei einer öffentlichen Gesellschaft können zum Beispiel Gemeindevertreter in den Vorstand berufen werden, um im Interesse der Bürger an wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. Die vorgestellten Unternehmensformen sind nicht auf hohe Profite aus. Sie stellen Produkte her, schaffen Arbeitsplätze und setzen sich dafür ein, dass Gewinne sozial gerecht verteilt werden und diejenigen vom Wohlstand profitieren, die ihn geschaffen haben. Die Quintessenz der gerade gehörten Blinks ist, dass der weltweite Finanzkapitalismus dafür sorgt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Er verhindert, dass innovative Ideen, die unser Leben besser und nachhaltiger gestalten können, entwickelt und umgesetzt werden. Um unser Wirtschaftssystem sozial gerecht und innovativ zu gestalten, brauchen wir alternative Wirtschaftsformen und neue Regeln, die Finanzinstitute, Kapitalisten und Unternehmen in ihre Schranken weisen. Das also waren unsere Blinks zu Reichtum ohne Gier von Sarah Wagenknecht. Wir danken dir fürs Zuhören.